Ja, schön. Schön hier zu sein. Geht's euch gut? Yay! Aber es geht nur wenigen gut anscheinend. Aber dann habe ich ja die richtige Botschaft mitgebracht, wenn es den meisten nicht so gut geht. ja, es ist wirklich schön. Es ist immer wie ein Zuhause, nach Hause kommen, wenn wir hier sind. Und wir haben. Als Kerstin die Nachricht bekommen hat, dass alles clean ist, dass alles gesund ist, dass alles tippitoppi ist, waren wir gerade bei Zelmas und wir haben gesagt, jetzt wohnen wir schon so weit weg, aber zur besten Nachricht sind wir da, um das live mitzuerleben. Das ist cool. Genau. Okay, ich möchte euch heute einen Bibeltext vorlesen, der, glaube ich, wirklich tröstend ist, gerade wenn man in schwierigen Zeiten ist, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Und ich weiß nicht, ob du gerade da drin steckst, aber ich glaube, dass wir alle diese Zeiten kennen, wo wir herausgefordert sind, wo wir Kämpfe haben, wo es einfach schwierig ist. Vielleicht bis dahin, dass wir keinen Bock mehr aufs Leben haben. Aber dieser Bibelstelle gibt dir, glaube ich, Trost und Ermutigung. Und dieser Bibeltext, den kennen wir alle, wahrscheinlich nahezu auswendig, aber ja, ich wollte gerade eine andere Bibelübersetzung hier nehmen. Okay, ich lese ihn euch mal vor. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Totenschatten, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Achso, ist schon fertig? Oh, okay. Ich war gerade so im Flow, hat schon so gut mitgemacht. Okay. Ja, cool, ne? Ist doch ein schöner Bibeltext, oder? Schön ermutigend, geht runter. Ah, das tut einfach gut, oder? Wenn man das so liest. Wir haben einen guten Hirten, der für uns da ist. Und aber da gibt es einen Vers in diesem Psalm, der hat mich immer so ein bisschen irritiert. Das passt alles wunderbar zusammen. Er ist unser guter Hirte. Er versorgt uns. Er führt uns zu den besten Stellen, wo wir versorgt werden. Er passt auf uns auf. Er schützt uns. Aber dann Vers 5. Er bereitet uns einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hä? Ach, das haben wir noch nicht gelesen, ne? Siehste, ich habe doch gewusst, wir sind noch nicht fertig. Dann müssen wir weiterlesen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. So, jetzt aber, jetzt haben wir den kompletten Psalm gelesen. So, aber dieser Vers 5, der sticht für mich irgendwie hervor. Der ist für mich irgendwie so, hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Das passt nicht zu all dem anderen dazu irgendwie, oder? Und genau das ist heute mein Thema. Er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist schon irgendwie strange, oder? Hast du. Wenn du schon mal schwierige Zeiten gehabt hast, wenn du Zeiten gehabt hast, wo du kämpfst, wo, ich weiß nicht, also wenn dein Feind vor dir steht, das Letzte, was mir einfallen würde, ist, mich gemütlich hinzusetzen und zu essen, oder? Das ist so absurd. Aber Gott hat immer wieder mal so absurde Ideen, deswegen mag ich ihn so. Er ist cool. Was denkt sich dabei Gott? Was ist sein Gedanke dabei? Das Normale ist doch, wenn der Feind vor mir steht, dann renne ich entweder weg, ich fliehe oder ich kämpfe, oder? Aber sich hinsetzen und gemütlich essen, das macht gar keinen Sinn. Das ist unlogisch, oder? Aber was sind unsere Feindbilder? Ein klassisches Feindbild, was wir alle kennen, wo wir, glaube ich, nicht groß drüber reden müssen, ist zum Beispiel Krieg. Krieg ist ein klassisches Feindbild, welches wir in unserer Welt haben, oder? Was ist mit Anschlägen, Randalismus? Das haben wir in letzter Zeit so oft in den Nachrichten gesehen. Man ist mit der Politik nicht zufrieden, die Menschen sind unzufrieden und sie gehen auf die Straße, randalieren, zerstören. Fremdes Eigentum, wenn das dich selber betrifft, das ist ganz schön blöd. Ja? Oder Streit. Streit bockt jetzt auch nicht so, oder? Streit macht keinen Spaß. Und insbesondere, wenn da Unvergebenheit ist, dann ist das ein Feindbild in deinem Leben. Ein weiteres Feindbild, was jeder von uns kennt, ist Krankheit. Wer von euch war schon mal krank? Ist nicht toll, oder? Fühlt sich nicht gut an. Ich hasse es, zum Arzt zu gehen, weil im Wartezimmer fühlt man sich gleich noch kränker. Aber ist ein klassisches Feindbild, ja? Krankheit macht uns kaputt, macht uns müde, macht uns schlapp. Naturkatastrophen. In unserem Breitengrad sind wir weitestgehend davon irgendwie verschont, aber woanders, da toben Naturkatastrophen jeglicher Art, ob das Stürme sind, ob das Brände sind, ob das Wasserfluten sind. Ich habe gehört, ihr habt diesen vor kurzem ein bisschen Überflutung in Bielefeld gehabt. Ist das richtig? Ja, so ein bisschen. Ich meine, so Naturkatastrophen, das zerstört Existenzen, das zerstört Leben, das ist richtig, richtig heftig. Das ist ein riesen Feindbild in unserem Leben. Ja? Wir können froh und dankbar sein, dass wir das vielleicht selber noch gar nicht erleben mussten. Oder wenn Menschen böse auf dich sind, wenn Menschen schlecht über dich reden, in unserer heutigen Zeit ist Mobbing ein Riesenthema. Und das ist nicht nur in der Schule so, sondern selbst am Arbeitsplatz, wo du arbeitest, erleben viele tatsächlich Mobbing. Ja, und das ist natürlich nicht besonders toll. Das ist, kann ein richtiges Feindbild sein, was dich innerlich total zermürben kann. Ja? Oder auch sowas hier kann ein Feindbild sein, um mal ein bisschen was Lustiges mit reinzunehmen. Eine Banane. Ja, wenn du zu meiner Frau mit einer Banane kommst, ja, sie mag keine Bananen, das ist für sie ein absolutes Feindbild, ja. Bei mir sind es die Pilze. Ja? So, wir haben alle verschiedene Feindbilder, aber das sind jetzt ja rein äußerliche Feindbilder. Ja, und Feindbilder, mit denen haben wir jetzt vielleicht gar nicht so viel zu tun, aber noch viel größere Feindbilder in unserem Leben sind Dinge, die wir, glaube ich, die jeder von uns auf irgendeine Art und Weise tatsächlich schon erlebt hat, wie zum Beispiel Minderwertigkeit. Das ist etwas, was in dir stattfindet. Oder Menschenfurcht, Unglaube, Hoffnungslosigkeit, Bitterkeit, Zeitmangel, Stress, was auch immer. Das sind Feindbilder in deinem Leben, die in dir stattfinden. Und von denen kannst du nicht weglaufen. Äußerlichen Umständen kannst du unter Umständen weglaufen. Aber was machst du mit den Feindbildern, die in dir sind? Das sind die größten Feindbilder. Wir müssen lernen, mit diesen Feindbildern irgendwie klarzukommen. Weißt du, wenn du weißt, dass da zum Beispiel Menschen sind, die dich nicht mögen, dann wirst du wahrscheinlich sehr ungern mit diesen Menschen Zeit verbringen, oder? Also ich bin gerne mit Menschen zusammen, wo ich weiß, die haben mich gern, die mögen mich, die nehmen mich so, wie ich bin. Ja? Menschen, die mich nicht akzeptieren wollen, die mich nicht so annehmen, die schlecht über mich reden, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf diese Menschen. Ich verbringe nicht gerne Zeit mit diesen Menschen. Natürlich, ich soll sie lieben, aber große Freude macht mir das nicht, wenn, oder? Geht's euch auch so? Wenn du mitten von Problemen steckst, wirst du sicher nicht in Ruhe Zeit finden und ein gemütliches Picknick machen. Wenn du Probleme hast, wenn du schwierige Situationen hast, dann machst du alles andere als ein gemütliches Picknick. Du versuchst irgendwie das Problem zu lösen. Du versuchst irgendwie aus dieser Situation herauszukommen, oder? Aber Gott deckt dir im Tisch, im Angesicht deiner Feinde, einen Tisch. Er bereitet dir einen Tisch. So absurd. So vollkommen in dem entgegengesetzt, wie wir aus natürlicher Sicht handeln würden, oder? Warum macht er sowas Unlogisches? Weil er damit sagt, egal wie deine Situation ist, es gibt keinen Grund, den Appetit zu verlieren. Es gibt keinen Grund. Wenn Gott an uns ein Essen zubereitet, dann können wir davon ausgehen, dass es sich richtig Mühe macht und dass es kein Fastfood-Essen ist, oder? Sondern dass es, er möchte, dass wir uns dafür Zeit nehmen, dass wir es wertschätzen. Ich freue mich schon riesig, wenn ich dann eines Tages bei ihm sein werde, weil er verspricht uns, dass er uns ein Festmahl bereiten wird. Das wird das beste Essen ever sein, was du je in deinem ganzen Leben gegessen hast. Ich liebe es ja hier schon richtig gutes Essen zu essen, aber bei ihm, boah, das wird eine Geschmacksexplosion auf deiner Zunge sein. Ich sag's dir, oh, läuft schon das Wasser im Mund zusammen, oder? Aber er verspricht das, er wird für uns kochen. Gott wird für dich kochen und ein Festmahl vorbereiten. Ist das nicht cool? Du darfst dich auf den Himmel freuen. Hoffentlich geht die Zeit schnell hier zu Ende. Und da ist nichts mit Fast Food, mal schnell zum McDonald's oder sowas und so ein... Nein, da dürfen wir uns drauf freuen. Er möchte, dass wir bewusst in die Situation hineingehen. Er möchte, dass wir uns bewusst die Zeit nehmen. Wir wollen immer schnell raus aus der Situation. Wir beten, Jesus, bitte mach, dass er schnell aufhört, dass die Situation vorbei ist, dass ich da rauskomme, dass ich möchte das nicht mehr erdulden, ich möchte das nicht mehr erleiden, ich möchte einfach nur noch da raus. Ich möchte, dass es mir wieder gut geht. Ich möchte wieder aufatmen. Und ich glaube, dass es absolut legitim ist, so zu beten. Ich glaube, dass Gott das auch möchte, dass wir das erleben. Aber halt nicht so. Nein, er möchte mit uns bewusst in die Situation hineingehen. Und er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und die Frage ist, nimmst du die Einladung an, auch wenn es für dich total absurd ist, wenn es für dich keinen Sinn macht? Setzt du dich trotzdem hin und sagst, okay Gott, also du lädst mich ein, du hast mir einen Hammertisch gedeckt, vielen Dank Christel, etwas Phänomen aber. Nein, danke, sehr cool. Aber in dir findet wahrscheinlich ein Kampf statt. In dir denkst du, ich kann mich doch jetzt nicht da hinsetzen und gemütlich essen im Angesicht meiner Feinde. Hey, das stresst mich. Ich habe keine Zeit für sowas. Und ich soll mir richtig Zeit dafür nehmen? Ich soll das jetzt richtig genießen? Können wir nicht schnell in den Drive-In fahren und ich hole mir da schnell irgendwas und dann erledigen wir das Zeug währenddessen? Gott möchte, dass du dir Zeit nimmst. Nimmst du diese Einladung an oder lässt du dich stressen? Ich habe jetzt keine Zeit für stille Zeit. Ich habe Sorgen, ich habe Probleme. Ich bin viel zu abgelenkt, viel zu schwach. Und du kämpfst innerlich, weil du unter normalen Umständen, du würdest das sofort machen, oder? Du würdest dir die Zeit nehmen und an dem Tisch Platz nehmen und Zeit mit dem Herrn verbringen, aber so, das ist ein Kampf. Aber jeder von uns weiß, dass der Hirte schlauer ist als die dummen Schafe, oder? Viel schlauer. Wenn der Feind kommt und in dir schreit alles, flieh oder kämpf, sagt der Hirte zu dir, hey, ich bin gerade dabei, dieses Chaos in eine köstliche Mahlzeit zu verwandeln. Mach dir bewusst, dass ich Gott bin und dass ich alles unter Kontrolle habe. Wenn du mir vertraust, dann komm und setz dich hin. Vertraust du ihm? Könnte es sein, obwohl der Plan total absurd klingt, dass ein sehr guter Plan ist? Manchmal sind die absurdesten Pläne einfach die besten Pläne. Stell dir vor, der Feind steht vor dir. Der Feind, der dich kaputt machen will, der dich zermürben will, der dir Furcht einflößen will, der dich zermalmen will. Er steht vor dir und er lacht dich aus. Er nimmt dir jeglichen Mut, jegliche Hoffnung. Aber du hörst die Einladung des Herrn und du setzt dich hin und du fängst an, zu schauen, was ist auf dem Tisch. Er hat was Tolles vorbereitet und hat sich Mühe gegeben. Hey, und er schenkt dir ein. Und er möchte, dass du das, was er für dich vorbereitet hat, dass du das genießt. Und dann sitzt du da und nimmst das und fängst an zu genießen, oder? Ja, wollt ihr auch mal? Ist gut. Herrlich, nochmal einen Schluck nehmen. Weißt du, was in dem Moment passiert? Der Feind, der ist komplett perplex. Der versteht nicht, was da gerade passiert. Der Feind steht vor dir und du setzt dich vor seine Nase hin und fängst gemütlich an, dein Mahl zu genießen. Der Feind weiß nicht, was los ist. Der denkt, was passiert hier? Das ist die Genialität unseres Gottes. Ich glaube, dass dadurch der Feind handlungsunfähig wird, weil er keinen Plan hat, was du da gerade machst, weil er nicht versteht, wie du dich da hinsetzen kannst, furchtlos und essen kannst. Er rechnet damit, dass du fliehst oder anfängst zu kämpfen. Aber das ist die stärkere Waffe, dich an dem Tisch des Herrn zu setzen. Es gibt keinen Grund, den Appetit zu verlieren. Und ich habe dafür 4 Punkte. Erstens, der Kampf, den du kämpfst, wird ein gutes Ende haben. Amen. Jesus ging in seiner größten Not zum Tisch des Herrn. Die Feinde umzingelten ihn. Die Jünger sind erst eingeschlafen, später weggelaufen. Aber im Garten Gethsemane kam er zum Tisch des Herrn in seiner größten Angst. Jesus hat Blut geschwitzt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Blut geschwitzt hast, aber es ist physikalisch möglich. Es ist möglich, dass du so eine Angst haben kannst, dass du Blut schwitzt. Wenn du noch kein Blut geschwitzt hast, hast du noch nie so eine Angst gehabt, wie Jesus sie hatte. Aber ich glaube, dass wir alle schon Ängste in unserem Leben hatten und das hat sich nicht toll angefühlt, oder? Wir wollten einfach nur raus aus diesem Umstand, oder? Aber Jesus ging zum Tisch des Herrn, indem er zu seinem Vater gebetet hat. Und wie ist er da rausgekommen? Er bekam Mut, er bekam Kraft, er kam neue Hoffnung. Und er wusste, er kann diesen Weg gehen. In Römer 8, Vers 38 bis 39 heißt es: Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über den Himmel oder befänden uns in den tiefsten des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Amen. Wie also können wir verlieren, wenn Gott an unserer Seite ist? Wenn niemand und nichts, vollkommen egal, was du in deinem Leben erlebst, vollkommen egal, in welcher Situation du bist, aber nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Und wenn du das weißt, dann kannst du am Tisch des Herrn Platz nehmen. Du weißt, du wirst siegreich da hinausgehen. Amen. Weißt du, genau in diesem Moment steht Jesus zu Rechten seines Vaters und tritt für dich ein. Egal, in welcher Situation du gerade stehst, aber er möchte dir dadurch helfen. Er steht für dich ein. Glaubst du, dass irgendjemand oder irgendetwas einen Keil zwischen dir und der Liebe Gottes treiben kann? Oh mein Gott, ich sehe gerade die Zeit. Ich bin gerade bei Punkt 1. Okay, ich muss schneller machen. Hast du diese Überzeugung, die Paulus hat? Weil das heißt nämlich, dass keine Schwierigkeiten, kein Hass, kein Streit, keine Krankheit, keine Schicksalsschläge, keine Ängsten und Sorgen, keine Eifersüchteleien und was auch immer, kann dich von Gottes Liebe trennen. Und unser guter Hirte weiß das. Er weiß, dass der Kampf gut ausgehen wird. Das ist wie mit einer Zeitmaschine. Gott hat schon alles für dich ausgefochten und gekämpft. In der geistlichen Welt ist das Sieg komplett errungen. Amen. Aber wir sind wie in dieser Zeitmaschine. Wir sind noch in der Vergangenheit und wir müssen noch diese Kämpfe durchleben. Aber der Sieg ist schon errungen. Amen. Du hast schon den Sieg. Und wenn da Kämpfe kommen, wenn da schwierige Situationen kommen, weißt du, dass du den Sieg schon längst hast. Du wirst mit einem Sieg dahin durchgehen. Der Kampf wird ein gutes Ende haben. Und der zweite Grund ist, dass er vor dir auf diesem Feld schon längst war. Und er hat alles vorbereitet. Ein guter Hirte kundschaftet vorher die Weide aus, bevor er seine Schafe da weiden lässt. Er schaut, sind da giftige Pflanzen, dann reißt er sie raus. Er schaut, sind da irgendwelche tiefen Löcher oder Abgründe, dann wird er die Schafe darum herumleiten. Jetzt fragst du dich manchmal, ja, aber jetzt habe ich ja trotzdem Herausforderungen. Ja, er nimmt nicht alles weg, er macht nicht alles komplett plan, wie so ein Fußballfeld. Da sind schon noch ein paar Hügel. Weil Gott dich liebt. Denn er möchte, dass du stark wirst, dass du wächst. Das sind Herausforderungen zum Leben, an denen wir wachsen werden. Aber er hat alles vorbereitet, alles, was für uns tödlich ist, was für uns vernichtend ist, das hat er schon alles vorbereitet. Er hatte schon alles vorher bekämpft. Amen. Und der dritte Grund, warum du seine Einladung nicht ausschlagen solltest, ist, dass er mit dir gemeinsam am Tisch sitzt. Du sitzt da nicht alleine, er setzt dich mit dir gemeinsam dahin. In guter Gemeinschaft ist es doch viel schöner zu essen, oder? Und guck mal, ich habe dir mal was mitgebracht. Was siehst du hier? Einen schwarzen Punkt. Das ist das, was die Menschen als erstes sagen. Sie sehen einen schwarzen Punkt. Ja, warum? Ja, das fällt auf. Das sticht dir direkt ins Auge, das stört in der Gesamtfläche, oder? Wir sehen einen schwarzen Punkt. Aber genau so ist es, wenn wir vielleicht wirklich sagen, okay, ich lasse mich drauf ein und ich setze mich am Tisch des Herrn und fange an, das zu genießen, was Jesus für mich da vorbereitet hat, kann es trotzdem passieren, dass ich immer noch meine Feinde sehe, dass ich sie trotzdem noch im Fokus habe. Und ich kriege gar nicht richtig mit, dass Jesus tatsächlich mit mir gemeinsam an diesem Tisch sitzt. Er möchte aber, dass wir ihn wahrnehmen. Er möchte, dass wir mit ihm wirklich Gemeinschaft haben. Nicht einfach nur ein bisschen der Bibel lesen, nicht einfach nur beten, aber alles andere dreht sich um unsere Feindbilder. Er möchte, dass wir unseren Feind komplett vergessen, obwohl er vor unserem Angesicht ist, aber wir uns auf ihn fokussieren. Er möchte, dass wir ihn anschauen und mit ihm Gemeinschaft haben, so als wäre der Feind gar nicht da. In 2. Könige 6, 14 bis 17 steht eine Bibelstelle, die beschreibt, welche Art von Blick wir bekommen sollten. Wir brauchen den Blick von Elisa. Ich lese euch das vor. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Und als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferde und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun? Rief der Diener zu Elisa. Weißt du, er sah den kleinen schwarzen Punkt. Und Elisa sagt, hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihnen die Augen, ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Gottes Armee und Streitwagen sind so viel größer als deine Feinde in deinem Leben, die dich umgeben wollen. Amen. Der Feind denkt, er hat dich umzingelt. Aber der Herr ist größer und mächtiger und stärker und er umzingelt deine Feinde. Amen. Was für ein genialen Gott. Das begeistert mich. Egal, wie groß die Furcht in deinem Leben ist, aber der Herr hat schon längst deine Feinde umzingelt. Elisa sah das Große drumherum. Der Herr umzingelt diesen kleinen schwarzen Punkt. Deine Feinde sind nur ein winzig kleiner schwarzer Punkt in deinem Leben. Für uns sehen die immer so mega groß aus, aber es ist nur ein kleiner schwarzer Punkt. Und der Herr, dein Gott, hat ihn schon längst umzingelt. Amen. Er sitzt mit dir am Tisch. Richte deine Augen auf ihn. Und der vierte Punkt ist, er wird genau das servieren, was du brauchst. Er weiß genau, was du brauchst. Und Psalm 23 sagt, dass der Herr unser Haupt mit Öl salbt und dass der Becher überfließen wird. Und das steht für den Segen des Herrn. Er segnet dich mit Freude, Heilung und Versorgung. Der Herr lädt dich zum Tisch des Herrn ein. Und weißt du, wenn ich mir das so anschaue, dann erinnert mich das total an das Abendmahl, welches wir heute feiern werden. Durch das Opfer am Kreuz kannst du Heilung erleben. Körperliche Heilung, seelische Heilung, psychische Heilung. Durch das Opfer am Kreuz hast du Zugang zu einer herrlichen Versorgung in allen Dingen deines Lebens. Dass deine Freude in dir groß werden kann zu jeder Zeit. Durch sein vergossenes Blut hat der Feind die Botschaft bis hierhin und nicht weiter.
So wie es beim Volk Israel war, als sie in Ägypten waren und sie ihre Türpfosten mit Blut bestrichen haben. Der Todesengel wusste, ich kann bis hierhin und nicht weiter. Ich darf diese Tür nicht überwinden, denn das Blut Jesu verbietet mir das. Amen. Der Hirte sagt dem Feind, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte dich ermutigen, wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Wir lesen, dass wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir seinen Tod und seine Auferstehung verkünden. Tu das mit diesem Bewusstsein, dass der Feind, dein Feind in deinem Leben bereits verloren hat. Dass der Kampf schon längst besiegt ist. Dass er keine Chance mehr hat. Und dass er bereits vorausgegangen ist, um alles vorzubereiten. Und dass du nicht allein bist, weil der, der deinen Feind umzingelt hat, mit dir am Tisch sitzt. Nimm seine Einladung an. Lass den schwarzen Punkt immer mehr an Bedeutsamkeit in deinem Leben verlieren. Und ich möchte dir drei Fragen noch zum Schluss mitgeben. Hast du immer gekämpft oder bist du geflüchtet? Dann musst du dich im Vertrauen an den Tisch des Herrn setzen und zulassen, dass Gott Gott ist. Lass ihn für dich kämpfen. Oder müssen deine Augen vielleicht neu geöffnet werden, damit du sehen kannst, dass Jesus tatsächlich mit dir an dem Tisch sitzt und dein Fokus wirklich auf ihn gerichtet ist und nicht auf deine schwierigen Situationen in deinem Leben. Oder hast du vielleicht sogar vergessen, wie kraftvoll das Abendmahl tatsächlich ist? Es ist nicht nur eine Symbolik. Es ist auch nicht mystisch, aber in dem steckt Kraft. Und du kannst den Feind daran erinnern, wenn du das selbst weißt, was für eine Kraft in dem steckt, was Jesus für dich getan hat. Und vielleicht ist es durchaus mal dran, für eine bestimmte Zeit das Abendmahl täglich für dich zu feiern. Und den Feind daran zu erinnern und es dir selbst vor Augen zu halten, was für einen genialen Hirten du hast und dass du den Sieg bereits hast. Amen. Wir haben den Sieg.